DW Menschen und Märkte.
Verschärfte Sanktionen gegen Russland. Was sagen die Unternehmen? Mehr Treibhausgase. Ist der Klimawandel noch zu stoppen? Und bezahlen per Handy. Verschlafen Banken einen Trend? Das und mehr im Wirtschaftspodcast. Herzlich willkommen. Ich bin Andreas Becker. Im Konflikt mit Russland wegen der Ukraine haben die EU-Staaten am Montagabend beschlossen, die Wirtschaftssanktionen zu verschärfen. Wann die Verschärfung umgesetzt wird, ist allerdings noch offen. Die meisten deutschen Firmen machen in Russland noch gute Geschäfte, doch Maschinen- und Anlagenbauer erwarten bereits starke Umsatzeinbußen. Das geht aus einer Umfrage hervor, die am Dienstag in Berlin vorgestellt wurde. Sabine Kinkartz war dabei.
Wie wirken sich die Wirtschaftssanktionen auf das Geschäftsklima in Russland aus? Diese Frage hat die deutsch-russische Auslandshandelskammer ihren Mitgliedsunternehmen in einer repräsentativen Umfrage gestellt. Obwohl nur 38% der Unternehmen antworten, dass sie von den beiderseitigen Sanktionen direkt betroffen sind, gaben mehr als die Hälfte der Firmen, nämlich 58%, an, dass sich der Konflikt in der Ukraine direkt auf ihre Geschäfte auswirkt. Für Volker Dreyer vom Deutschen Industrie- und Handelskammertag ist das ein deutliches Ergebnis. So lange seien die Strafmaßnahmen bekanntlich noch nicht in Kraft.
Die Sanktionen werden erst auch über die Wegstrecke ihre volle Wirkung, die wir, beklagen, diese Wirkung entfalten, sodass es nicht bei diesen 58% bleibt. Also dass es heute schon 58% sind, obwohl die Sanktionen erst am 1.8. eingeleitet wurden und dann ja auch wirklich versucht wurde, zielgenau auf bestimmte Sektoren, dann finde ich die 58% schon relativ viel.
Laut der IHK ist besonders stark der zumeist mittelständisch geprägte Maschinen- und Anlagenbau betroffen. Und zwar nicht nur durch die verhängten Sanktionen, sondern auch die offensichtlich nicht sehr genau formulierte Anwendung der verschärften Ausfuhrbestimmungen. Es herrsche eine große Unsicherheit darüber, was nun genau durch das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle BAFA genehmigt werden müsse und was nicht.
Eigentlich wollte man gewisse Produkte in der Erdölexploration sanktionieren, hat dann aber ganze Warengruppen unter die Sanktionierung gestellt, sodass heute zum Beispiel etliche Pumpenhersteller oder Automobilproduzenten, die nach Russland liefern wollen und diese Pumpen in ihren Produkten haben, zum BAFA rennen müssen, obwohl diese Pumpen nichts wirklich mit dieser Erdölexploration zu tun haben, weil die Definition dieser Sanktion auf einer höheren Ebene stattgefunden hat.
Das BAFA unternehme aber erhebliche Anstrengungen, um die Genehmigungspflichten mit möglichst wenig Bürokratie durchzuführen, nimmt Dreyer die Behörde in Schutz. Grundsätzlich habe die Wirtschaft sogar Verständnis für die politischen Strafmaßnahmen, wenn auch eine große Mehrheit sie nicht nur für geschäftsschädigend, sondern auch für ungeeignet hält. Lediglich ein Fünftel der von der deutsch-russischen Auslandshandelskammer Befragten geht davon aus, dass Russland aufgrund der Sanktionen politisch einlenken wird. 78% gehen nicht davon aus und erwarten stattdessen, dass sich das Land von Europa abwenden und auch wirtschaftlich stärker auf China, Korea und Japan konzentrieren wird. Anzeichen dafür gäbe es bereits, stellt der Präsident der deutsch-russischen Auslandshandelskammer Rainer Seele fest.
Wir erleben als deutsche Wirtschaft schon sehr deutlich in Russland, dass Aufträge an unsere Firmen entweder nur verzögert, mit einem höheren bürokratischen Aufwand und teilweise sogar auf Eis gelegt werden. Und wir beobachten, dass ein hohes Auftragsvolumen nicht mehr nach Deutschland, sondern an unsere Wettbewerber, insbesondere aus Asien, gehen.
Das ist bitter für die deutschen Unternehmen, denn bislang war Deutschland im industriellen Bereich der wichtigste russische Handelspartner in Europa. Der DIHK rechnet damit, dass die Exporte nach Russland in diesem Jahr um 20% einbrechen werden. Den sich daraus ergebenden Verlust beziffert DIHK-Geschäftsführer Volker Dreyer auf 7 Milliarden Euro. Wenn man den Ukraine-Handel dazu nehme, werde der Rückgang Ende des Jahres sogar bei rund 10 Milliarden Euro liegen und die Exportwirtschaft rund 1% Wachstum kosten.
Insofern auch von unserer Sicht lobenswert, dass man sagt, man macht das befristet, weil man immer auch die Tür offen halten will, um zu kooperieren. Weil eine Zukunft ohne deutsch-russische Wirtschaftsbeziehung aus unserer Sicht so kaum vorstellbar ist. Das ist im Übrigen auch ein Befragungsergebnis.
Drei Viertel der Unternehmen sind trotz aller Probleme nach wie vor überzeugt, dass der russische Markt perspektivisch sehr attraktiv ist. Wer nicht von den Sanktionen betroffen ist, erwartet in diesem Jahr sogar ein gleichbleibend gutes oder besseres Russlandgeschäft. Wie sich das tatsächlich entwickeln wird, bleibt aber abzuwarten. Beim DIHK ist man sich sicher, dass die Sanktionen zu einer weiteren Verschärfung der ohnehin durch die Rubelabwertung und die konjunkturelle Schwäche angespannten wirtschaftlichen Situation führen werden. Sollte Russland in eine Rezession rutschen, dann sähen sich auch viele deutsche Unternehmen gezwungen, Projekte zu stornieren, Kurzarbeit einzuführen und Mitarbeiter zu entlassen. Russland den Rücken kehren, das könnten sich allerdings gerade einmal 8% der befragten Unternehmen vorstellen.
Die Menge an Treibhausgasen in der Erdatmosphäre hat einen neuen Höchststand erreicht. Das beschleunigt den Klimawandel, so der Bericht der Weltorganisation für Meteorologie. Hans-Jürgen Maurus berichtet aus Genf.
Nach dem jüngsten Bericht der Weltorganisation für Meteorologie, WMO, hat die Konzentration der Treibhausgase in der Erdatmosphäre einen neuen Höchststand erreicht. Gleichzeitig stellten die Experten eine beispiellose Übersäuerung der Ozeane fest, heißt es in dem Jahresbericht der UN-Organisation. Vor allem bereitet der Behörde die starke Zunahme von CO2 große Sorgen. Die Konzentration von Kohlendioxid ist von 2012 auf 2013 stärker gestiegen als in irgendeinem Zeitraum der letzten 30 Jahre und liegt um 142% höher als im vorindustriellen Zeitalter Ende des 18. Jahrhunderts, heißt es in dem Bericht. Auch die Methankonzentration hat im vergangenen Jahr im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter um 253% signifikant zugenommen. Die Stickstoffoxidverdichtung um 121%. Wir wissen mit Gewissheit, dass es einen Klimawandel gibt und die meteorologischen Bedingungen immer extremer werden, so WMO-Generaldirektor Michel Charroux. Man müsse den Trend stoppen, indem man den Ausstoß von Treibhausgasen zurückfahre.
Seit einigen Monaten gehen Wettbewerbshüter in China verstärkt gegen ausländische Konzerne vor. Sie werfen ihnen unter anderem zu hohe Preise vor. So wurden etwa Kartellstrafen gegen mehrere Autohersteller verhängt. Auch andere Branchen sind betroffen. Jetzt haben sich europäische Unternehmen in China zu Wort gemeldet und die Art und Weise der Ermittlungen kritisiert. Aus Shanghai Markus Remmele.
Die derzeit laufenden Antimonopolermittlungen gegen ausländische Konzerne seien intransparent, so die Kritik der Europäischen Handelskammer in China. Informationen würden zurückgehalten, Details der Vorwürfe nicht öffentlich gemacht. Gleichzeitig tauchten aber in laufenden Verfahren schon Namen von Firmen in der staatlich kontrollierten Presse auf und würden dort angeprangert. Auffällig sei zudem, dass es so viele ausländische Firmen treffe. Stefan Sack ist der Vizepräsident der EU-Kammer.
Ausländische Unternehmen sind deutlich mehr in der Presse, als es zu erwarten wäre. Es ist nicht davon auszugehen, dass ausländische Unternehmen die Gesetze hier erheblich stärker verletzen als chinesische. Ich würde eher das Gegenteil erwarten. Unser Eindruck ist, dass es klar erst gegen westliche Unternehmen geht und das wird auch von den amerikanischen Kollegen geteilt.
Dutzende ausländische Firmen waren zuletzt ins Visier der chinesischen Wettbewerbshüter und der Medien geraten, darunter die Autobauer Daimler, Audi und BMW. Die Behörden werfen ihnen etwa vor, Vertragshändlern Mindestpreise zu diktieren und Ersatzteile zu teuer zu verkaufen. Auch gegen japanische Autozulieferer und den US-Software-Giganten Microsoft wird ermittelt. Viele ausländische Firmen fühlen sich im Vergleich zu den chinesischen unfair behandelt. Erst vor einer Woche hatten amerikanische Wirtschaftsvertreter in China ähnliche Kritik geäußert. Chinas Regierung weist die Vorwürfe aber als grundlos zurück. Ermittlungen würden in alle Richtungen gleichermaßen geführt, heißt es. In ihrem heute vorgestellten jährlichen Positionspapier zeigt sich die EU-Kammer auch unzufrieden mit dem Reformtempo in China. Die vom letzten Parteitag beschlossenen Schritte müssten nun auch umgesetzt werden. Die Kammer hat 800 Empfehlungen für die chinesische Regierung ausgearbeitet. Sie kreisen um die Themen Marktöffnung, Marktzugang und fairer Wettbewerb.
Rule of Law, also das Rechtsstaatlichkeitssystem, die Gleichbehandlung vor dem Gesetz, Die gleichmäßige Einforderung und Umsetzung von Gerichtsurteilen, das sind Themen, wo wir als westliche Unternehmen doch erheblichen Nachholbedarf sehen.
Das goldene Zeitalter sei vorbei für Chinas Wirtschaft, sagt die EU-Kammer. Ein neues Wirtschaftsmodell sei nötig, weniger Staat, mehr Innovation. Freie Finanzmärkte, eine Steuerreform, mehr Umweltschutz und Lebensqualität. So könnte ein zwar langsameres, aber dafür nachhaltiges Wachstum erhalten werden. Das wäre dann immerhin ein silbernes Zeitalter. Stefan Sack.
Wir sagen, China, pass auf, dass die Chancen nicht verschenkt werden. Und die Chancen sind ein sehr dynamisches Umfeld, hoher Nachholbedarf für die Konsumenten, großer Bedarf an Investitionen im Umweltbereich. All diese Dinge müssen gemacht werden und sind aber auch gleichzeitig Chancen, sowohl für China als auch für ausländische Unternehmen.
Sollte es keine Reformen geben, so die Kammer, könnte es zu wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Krisen im Land kommen.
Im Vorfeld der neuen Produktpräsentation von Apple wird wie immer viel spekuliert. Etwa über die Frage, ob Apple in elektronische Bezahlsysteme einsteigt. Dort ist bereits der Online-Bezahldienst PayPal aktiv. Er hat bereits mehr Kunden als viele Banken. Google bietet ein System namens Wallet an und Facebook hat in diesem Jahr sogar eine Banklizenz beantragt. Bleibt die Frage, was dieser Trend für traditionelle Banken bedeutet. Ursula Meyer berichtet.
Seit Wochen warten gerade Apple-Fans gespannt auf heute Abend. Dann wird Apple-Chef Tim Cook im kalifornischen Cupertino das neue iPhone vorstellen. Vielleicht entpuppt es sich als digitale Brieftasche. Es gibt Spekulationen, dass Apple dort ein neues Bezahlsystem eingebaut hat. Einfach Handy an die Kasse im Supermarkt oder in der Bäckerei halten, so könnte Bezahlen in der Zukunft aussehen. Ein Fingerabdruck genügt und es wird Geld überwiesen. Brauchen das die Kunden?
Sie haben ja gerade ein Handy in der Hand, können Sie sich vorstellen, in Zukunft auch damit zu bezahlen?
Ja, warum nicht? Ich habe es halt immer bei mir.
Teilweise tun wir das ja schon, Kinokarten und vielleicht mal hier und da irgendwelche Rabatte noch einlösen.
Mir reicht meine Karte oder mein Bargeld.
Notwendig oder nicht, es gibt immer mehr Unternehmen, die das Bezahlen neu erfinden wollen. Ein Handy als virtuelle Geldbörse, das gibt es zum Beispiel schon von Google. In Sachen Handy, Apples erklärter Rivale, gegenüber dem man nicht ins Hintertreffen geraten möchte. Und Christoph Schmidt vom Vermögensverwalter NMF nennt weitere Beispiele.
Gerade das Bezahlen im Internet ist eine ganz entscheidende Sache. Wir kennen PayPal von eBay und Alipay, so nennt sich quasi das Bezahlsystem von Alibaba, auch sehr erfolgreich, ist auch noch nicht so alt, wächst aber sehr dynamisch. Wenn die weiter diesen Weg gehen, dann sind nach oben hin noch sehr viele Möglichkeiten offen.
Diese Bezahlsysteme funktionieren aber oft nur, weil die Kunden ihre Kreditkarten und Kontodaten hinterlegt haben. Es gibt also immer noch Unternehmen im Hintergrund, die sich um die Zahlungsabwicklung kümmern, etwa Banken. Anders ist das bei Facebook. Das soziale Netzwerk will selbst Bank werden und bemüht sich um eine Banklizenz in Irland. Dazu sagt Kai Rannenberg, Professor für Wirtschaftsinformatik der Goethe-Uni Frankfurt.
Facebook möchte gerne dafür sorgen, dass Kunden bei Facebook bleiben, weil Facebook verliert ja zum Teil auch schon Nutzer an andere Dienste, die gerade mehr hip sind, zum Beispiel an WhatsApp. Wenn Facebook-Kunden ein Bankkonto bei Facebook haben, dann ist es natürlich wesentlich schwieriger, diesen Facebook-Account auch aufzugeben.
Und so wollen viele Internetkonzerne mit ihren neuen Bezahlsystemen Kunden an sich binden und mehr über sie erfahren, meint Rannenberg. Daten abgreifen, könnte man auch sagen. Das Geldverdienen steht nicht im Vordergrund. Doch damit dringen die Unternehmen immer weiter vor ins traditionelle Bankengeschäft. Haben die den Trend verschlafen? Man bietet selbst Online-Banking und eine Bezahl-App fürs Handy an, meint Joachim Metz vom Sparkassen- und Giroverband Hessen-Thüringen. Er räumt allerdings ein.
Es ist schwierig, man muss hier abwarten, wie sich die Kundschaft entscheidet. Da gibt es noch andere Faktoren wie Sicherheit, Datensicherheit. Da sehen wir gelassen in die Zukunft.
Was aber, wenn sich auch Konzerne wie Google oder Apple mit einer Banklizenz ausrüsten würden? Der Sparkassenmann zögert und sagt schließlich, dann würde man das zu spüren bekommen.
Ursula Meyer über elektronische Bezahlsysteme. Mit diesem Bericht sind wir am Ende der Sendung. Claudia Rack in der Technik und Andreas Becker am Mikrofon verabschieden sich und sagen danke fürs Zuhören.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.